Autotelefon, der Podcast über Autos.
Stefan, grüß dich, hi.
Ja, hallo.
Ich störe dich nur ungern beim Bayern gucken, aber die Pflicht ruft und jetzt musst du erstmal ein Rätsel lösen. Mhm. Passend zum heutigen Bayern-Spiel habe ich dir ein Auto mitgebracht mit Allradantrieb. Es war auf dem Mannschaftsfoto, auf dem offiziellen Mannschaftsfoto von Bayern München.
Nein.
Von der Saison 1992 auf 1993. So. Nicht googeln.
Nee.
Es ist ein Lizenznachbau gewesen des Isuzu Wizard.
Ich weiß es.
Und also.
Opel Frontera.
Opel Frontera. Heute wurde der Nachfolger offiziell vorgestellt.
Nein.
Darüber muss noch zu reden sein. Den Link dazu schicke ich dir jetzt gleich hier live in unseren Aufnahme-Chat, dass du dir dann endlich mal nach so langen Jahren den neuen Opel Frontera anschauen kannst. Aber bevor wir über das neue Auto sprechen, noch ein paar Worte zu dieser Idee von damals, als Opel Trikot-Hauptsponsor von Bayern München war, Anfang der 90er. Da haben sie wirklich einige Spielzeiten, ich glaube 2 oder 3. Das war die Zeit, als Michael Sternkopf vom KSC gekauft wurde als ewiges Talent und dann auch Mehmet Scholl dann irgendwann vom KSC weggekauft wurde. Oliver Kreuzer, also ich war damals KSC-Fan, ich gebe es zu.
Ja, ja.
Und Oliver Kahn ist dann auch bald gegangen. Ja. Aber auf diesem Bild war noch Raimund Aumann, die Nummer 1 bei Bayern. Und er sitzt also auf dem Opel Frontera obendrauf. Und die Torhüter sitzen also auf dem Auto und die Mannschaft steht rechts und links neben dem Auto. Wie findest du die Idee? Also war das gutes, schlaues Product Placement damals von Opel?
Also für Opel war das der Hit. Also die Bayern waren ja damals schon jetzt nicht so die Übermacht, wie sie ja bis zur letzten Saison waren. Aber sie waren natürlich schon eine der Top-Mannschaften in Deutschland. Und als Opel da drauf zu gehen, die jetzt doch eher so bodenständige Autos gemacht haben, das hat schon sicher sehr viel Sichtbarkeit gegeben. Man muss ja auch immer bedenken, damals nichts Internet, nichts Social Media, nur Fernsehen. Und da war man halt auf der Münchner Brust häufiger zu sehen, als wenn man für den KSC geworben hätte. Oder auch mit dem KSC geworben hätte zum Beispiel.
Ja, aber also ich weiß auch noch, damals wurden dann die Neuzugänge eben auch präsentiert und tatsächlich habe ich hier noch ein Bild rausgekramt. Da sitzt also neben Mehmet Scholl steht neben dem Opel Frontera, Markus Schupp und Thomas Helmer sitzen auf der Haube und Jorginho steht auf der anderen Seite. Also man hat wirklich die Spieler rund ums Auto platziert und hat dann das als offizielle Pressefotos und so als Sammel-Autogrammkarten verteilt. Also wirklich sensationell. Mhm. Opel Frontera, ist es ein Auto, an das du dich noch erinnerst? Also bist du es damals gefahren oder war das eher so?
Ja? Ich habe ja das Rätsel auch gelöst, aber das ist ja genau meine Zeit sozusagen. Also ich bin ja 1990 angefangen, habe ich angefangen, über Autos zu berichten. Also passt das schon ganz gut. Und da gab es doch noch ein zweites Auto von Opel, was in die ähnliche Richtung ging. War das nicht ein bisschen größer?
Noch größer. Also es gab dann noch einen Nachfolger von Frontera. Der kam, glaube ich, 98 von Terra B, aber was gab es da noch für ein Auto?
Dann, also dann täusche ich mich vielleicht. Ich dachte, sie hätten zwei. Vielleicht gab es den auch in unterschiedlichen Radständen oder so.
Den gab es auf jeden Fall mit so einem Hardtop, was man abnehmen konnte. Der sah schon fast aus wie so ein Pickup. Das stimmt. Also der wurde auch eingesetzt hier beim Mannschaftsfoto, dass die eben dann hinten da auf der, also im offenen Bereich quasi stehen konnten. Der Frontera, muss man sagen, damals war ja schon sehr geländewagenartig, ne, war ja auch, wie gesagt, ein Lizenzbau von eines Isuzu, aber trotzdem hatte er schon so dieses Lifestyle-artige, was man vielleicht so als Vorbote der SUV-Ära so ein bisschen bezeichnen kann,
genau.
Weil er eben nicht nur als Arbeitsmaschine irgendwie verkauft wurde, sondern eben auch mit diesem Hardtop und so einer auch lustigen Lackierungen einfach auch so ein bisschen als Lifestyle-Gerät. Also finde ich schon stark. Ich habe kürzlich mal einen gesehen, einen sehr gut erhaltenen und muss sagen, wenn man so einen heute hat, nicht schlecht auf jeden Fall.
Ja, also ich habe hier auch gerade nochmal geguckt im Netz. Es gab tatsächlich einen anderen Radstand, also der Fronteras Sport war der kurze mit zwei Türen und diesem Hardtop. Ja. Und dann gab es halt noch einen Frontera mit langem Radstand, nochmal 40 Zentimeter mehr zwischen den Achsen. Und da war der Omega-Motor drin und war halt ein bisschen mehr Power und so. Und hier ist ein Satz aus der Pressemitteilung damals. Das ist ganz wirklich interessant. Das ist ja eigentlich nur diese normale Presselyrik, die wir alle nicht glauben und nicht übernehmen, aber ist ja auch ein Zeitdokument. Da steht, der Opel Frontera entspricht als Freizeitautomobil dem veränderten Lebensstil der Autokäufer der 90er Jahre. Sie verfügen über mehr Freizeit, sind sportlich aktiver und dokumentieren dies auch durch den Kauf vielseitig nutzbarer Fahrzeuge. Also da schreibt man dann diesen Trend herbei, weil man dann irgendwie gesehen hat, man muss sich diversifizieren oder man muss ja irgendwie begründen, warum man jetzt ausgerechnet als Opel mit dem Geländewagen auf den Markt kommt. Und schon stellt man irgendwie fest, entweder sind mehr Leute arbeitslos oder die Arbeitszeitverkürzung, da haben die Gewerkschaften einen Schritt gemacht damals, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber offensichtlich hatten die Menschen mehr Freizeitbedürfnisse, zumindest hat Opel das da so hineingeheimnisst. Aber wie ja viele Hersteller, die ein bisschen ihrer Zeit voraus sind, so ein durchschlagender Erfolg war das nicht mit dem Frontera, oder?
Kann ich gar nicht sagen, wie die Zahlen waren. Also ich glaube, es war halt eine gewisse Nische auf jeden Fall. Es war ja wirklich vor dem SUV-Boom, also weit davor, gerade die erste Generation. Und der hat halt konkurriert mit anderen echten Geländewagen. Und ich glaube, das war halt einfach wahrscheinlich so Mitsubishi Pajero und solche Geschichten, die da als Alternative rumgefahren sind. Also das lässt sich nicht vergleichen mit heute, wo einfach gefühlt jedes Auto irgendwas mit SUV zu tun haben muss.
Genau. Aber es ist schon interessant und also der FC Bayern würde heute jetzt auch nicht, wenn jetzt man kann ja sagen, der Frontera ist mehr so ein vierschrötiges Modell. Das würde der FC Bayern wahrscheinlich nur gegen extra Kohle jetzt aufs Mannschaftsfoto nehmen. Aber wahrscheinlich auch eher gar nicht. Also das passt jetzt einfach, die Markenwelten passen jetzt nicht mehr so zusammen, auch wenn die Bayern gerade jetzt nicht ihre super erfolgreichste Saison spielen. Tatsächlich läuft ja gerade, also wir sind echt die beinharten Auto-Podcaster. Wir gucken beide nicht das Viertelfinale Arsenal gegen Bayern, damit wir aufnehmen können. Also das wollen wir nur mal hier zu Protokoll geben.
Hut ab vor uns auf jeden Fall. Ja, schön. Lass ganz kurz mal was zum Neuen noch sagen. Ich habe dir hier im Chat die Links geschickt, damit du dir mal anschauen kannst. Ich kann es nicht anders sagen, ich finde es wirklich schwierig, das Auto, was da jetzt präsentiert wird, diesem Auto diesen doch sehr traditionellen Namen überzustülpen. Und man muss wirklich sagen, es hat ja mit dem Ur-Frontera nichts
gar
zu tun.
Nichts, nee.
Und also schwierig. Also ich finde es wirklich erstmal schwierig. Natürlich muss man ihn noch in echt sehen und auch mal dann fahren. Die Tatsache, dass er sowohl als Frontera Electric als auch mit Verbrennungsmotor auf den Markt kommt, ist ja schon mal positiv hervorzuheben, weil viele Autos erstmal nur elektrisch angekündigt wurden. Ja, bestes Beispiel Jeep Avenger, der ja auch dann so Auto des Jahres wurde und dann nach und nach dann doch auch als Benzin auf den Markt kam. Das ist also hier schon von Anfang an zumindest klar kommuniziert. Der kommt sowohl als auch, also freie Wahl beim Antrieb. Aber denkt ihr, man sieht das Opel-Logo ja sowieso fast nicht mehr vorne.
Schwarz auf schwarz.
Ist auf dem Schwarz ist ja eine Sache, die sie angefangen haben beim Mokka.
Aber er passt in das Design. Also man erkennt ihn ganz klar als modernen Opel. Insofern ist das schon mal nicht falsch. Ich frage mich warum diesen Namen nehmen? Also warum nicht sich irgendeinen neuen Namen ausdenken? Weil, also ich sagte eben, so ein ganz durchschlagender Erfolg sei der Frontera nicht gewesen. Auch da habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. 320.000 Stück insgesamt verkauft worden.
Ist ordentlich.
Ist ja nicht ordentlich, ist ja ganz ordentlich für die Zeit, als der SUV-Boom noch gar nicht wirklich da war. Geländewagen des Jahres 1992. der meistverkaufte Offroader in Europa, okay. Aber wie gesagt, jetzt kein Vergleich mit heutigen SUV-Zulassungszahlen natürlich. Ne? Und also ich weiß nicht, und ob der in der Historie jetzt so, ob der Name so präsent ist bei den Opel-Fans, wie jetzt zum Beispiel ein Kadett oder ein Diplomat oder irgendwie sowas wäre. Ich meine, ich will jetzt auch kein neues Auto mit Diplomat oder Kadett nennen, aber man kann auch einen neuen Namen finden, sag ich mal so.
Ja, zumal sie ja mit Crossland und Grandland zwei Namen geschaffen haben, ja, Robert des Mokka. Genau. Und dann hätten sie meinetwegen Frontland nennen können. Also, Frontland. Oder irgendwas, was meinetwegen noch die Brücke zum Frontera schlägt. Ja. Aber warum heißt jetzt nicht irgendwas mit Land? Also ist jetzt die Landzeit wieder vorbei? Offensichtlich ja. Mir fehlt halt auf jeden Fall in der Heckansicht das Ersatzrad hinten an der Klappe.
Ja, das macht man aber im SUV-Bereich nicht mehr.
Ja, natürlich nicht, aber dann muss man halt auch einen neuen Namen nehmen. Also ich finde, von vorne gebe ich dir recht, er ist sofort erkennbar, irgendwie als Opel mit der neuen Designsprache, aber das Heck,
bisschen wenn rund,
das Logo,
ne?
Ja. Wenn du das Logo zuhältst, kann es alles sein. Also meine spontane Assoziation war so Genesis-Hack, weil die Genesis-Rückleuchten irgendwie auch so ein bisschen in die Richtung gehen, zumindest teilweise. Also das, ja.
Ja, ich weiß nicht. Wir wollen aber es ist halt nicht zu negativ sein, finde ich, weil das ist ein gut designtes Auto, was die da gemacht haben.
Ja,
und jetzt ganz egal, wie er heißt, der wird schon seinen Weg machen. Und Opel muss halt noch wahrscheinlich noch mal 5 bis 10 Jahre so diese Designlinie beibehalten, bis sie dann vielleicht irgendwann, bis meine Enkel dann als junge Menschen Opel richtig cool finden oder so. Das wird sich schon durchsetzen, wenn die dabei bleiben, und die machen eine Menge richtig, was das Design angeht. Und da sie technisch unter den Fittichen von Stellantis sind, machen sie zumindest nicht viel verkehrt. Das ist alles sehr ordentlich, was da rauskommt. Und sie können ja auch immer noch, hat ja Herr Tavares neulich erst gesagt, offensichtlich mit den Chinesen mithalten, was Preis und Entwicklungskosten und so angeht. Also Opel hat, glaube ich, eine ganz normale, gesunde Zukunft vor sich, denke ich.
Absolut, hoffe ich da mit dir. Und was man noch sagen muss beim Frontera, es ist jetzt das erste Auto, was das neue Opel-Logo auch tragen darf. Auch wenn man es vorne aufgrund des schwarzen Visors oder dieser schwarzen Blende nicht so richtig erkennt, aber hinten, wenn man genau hinschaut, sieht man schon, dass tatsächlich jetzt die beiden Blitze sich sozusagen nicht mehr berühren. Also das ist einfach das neue Logo zum ersten Mal auf dem Auto.
Moment, das ist ja schon mal, die Blitze berühren sich nicht, das musst du mir erklären.
Also der...
Ach ja, jetzt sehe ich es auch.
Die Zacken sind quasi drei für sich stehende Dreiecke,
genau.
Die sich in der Mitte nicht berühren.
Ja, okay. Und der Kreis sind auch zwei Halbkreise, die... Ja, okay.
Genau, also das haben sie ja vor einiger Zeit präsentiert, aber hat eben jetzt eine Weile gedauert, bis es dann auch wirklich auf dem Auto ankommt. Und jetzt ist es also soweit, genau.
Ja, das sind dann immer diese Feinheiten, wo viele Leute dann auch mehr spotten. Das sind diese CI-Maßnahmen, ne? Corporate Identity, irgendwie neues Logo, neuer Look. Weißt du noch damals, das war ganz zu Anfang unserer Podcast-Karriere, als VW das neue Markenzeichen gemacht hat.
Ja,
das,
genau.
Das jetzt
glatt gedrückt,
mit ganz schmalem, also zweidimensional, ganz, ganz dünner Strich. Und man gewöhnt sich an allem, auch an dem Dativ, so, ne?
An allem,
ja. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn eine Marke sagt, wir müssen uns mal auch so, was die Außendarstellung angeht, also das Logo, die Corporate Identity, die Farben und so weiter, wir müssen uns da mal neu erfinden. Das finde ich grundsätzlich richtig. Nicht nur, weil ich in der Branche arbeite, die vielleicht auch mal einen Auftrag kriegt, wenn eine neue Gestaltung irgendwo gemacht wird, sondern weil ich es tatsächlich grundsätzlich richtig finde, weil stell dir mal vor, alles, was wir kennen, Chibo, McDonald's, Amazon, CDU, alle großen Marken sozusagen auf allen Feldern, würden immer noch bei dem Logo geblieben sein, das sie in den 70er Jahren schon hatten.
Ja.
Das ist irgendwie, fühlt sich das falsch an für mich. Also ich finde das völlig.
Nee, das darf sich auch weiterentwickeln. Mir tun dann immer tatsächlich die mittelständischen oder Familienbetriebe leid, die dann wieder für viel Geld ihren gerade renovierten Showroom wieder nochmal neu einrichten müssen.
Ja.
Also das ist schon teilweise ein bisschen übergestülpt natürlich und es dauert ja auch immer echt lange, bis dann sowas im Feld ankommt. Also sieht man jetzt an einem Logo, ne, von der Enthüllung bis jetzt auf dem ersten Auto dauert es und bis jetzt alle Opel-Autohäuser dann auch das neue Logo wieder auf allen Fahnen und überall haben. Ja, es ist halt ein langwieriger Prozess und wenn dann der letzte fertig ist, gibt es wieder ein neues Logo.
Ja.
Also das ist schon okay. Ich wage mal vorauszusagen, dass der Opel-Blitz oder das Emblem in der nächsten Welle wieder prägnanter sein wird und man von dem Weg wegkommen wird, dass man schwarz auf schwarz verkaufen möchte. Also
das ist kann halt schon sein.
Ja, also das ist garantiert, das geht ja immer hin und her und ist ja okay. Also da haben wir auf jeden Fall noch genug zu tun und genug zu sprechen. Das ist schon mal schön. Gut, also Fonterra hast du gelöst. Wir haben das Rätsel jetzt ein bisschen mit dem Brückenschlag zum neuen Modell verbunden. Also mehr Details können wir noch gar nicht erzählen. Es gibt noch nicht so richtig viele technische Daten dazu. Ich glaube, wir haben das Wichtigste erstmal gesagt und das Auto wird bestimmt nochmal im Autotelefon dann eine Rolle spielen. Lass uns kurz die Chance ergreifen, noch auf einen Glückwunsch zurückzukommen, der uns die letzten Tage erreicht hat. Ich spiele ihn einfach mal hier übers Handy ab.
Ja.
Auch wenn ich ein bisschen spät dran bin, trotzdem von Herzen, lieber Stefan, herzlichen Glückwunsch zum verflixten 7. Podcast-Jahr und lieber Paul Janosch, herzlichen Glückwunsch zum 6. Podcast-Geburtstag. Ich bin sehr ehrfürchtig, wenn ich höre, dass ihr schon 265 Folgen aufgenommen habt. Ich denke, gut 100 davon werde ich selbst gehört haben. Und es macht mir Hoffnung, dass wir mit unserem bescheidenen Ausfahrt-TV-Podcast auch irgendwann mal in solche Sphären vordringen. Wir sind gerade bei Nummer 83. Ihr wart für uns und seid es immer noch eine große Inspiration. Und wer selber Podcast aufnimmt, der weiß, was ihr da für eine enorme Leistung auch vollbringt, Woche für Woche gut informiert und mit guter Laune den Podcast einzusprechen. Viele stellen sich das Solarifari einfach vor. Wir wissen, dass es nicht so ist. Drum danken wir euch umso mehr für die Unterhaltung, aber auch für die Inspiration, denn ohne euch würde es uns nicht geben. In diesem Sinne, toi 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 für die nächsten Jahre. Ich höre euch jetzt immer beim Rudern und somit wieder sehr regelmäßig und freue mich umso mehr, dass ihr mir die Ruderzeit verkürzt.
Der Ruder-Podcast.
Das war Jan Gleitzmann von Ausfahrt TV, der auch mal bei uns schon zu Gast war in seiner Eigenschaft als Deutschlands erfolgreichster Auto-YouTuber. Und tatsächlich macht er seit einiger Zeit auch einen Podcast mit seinem Kollegen zusammen. Und ich freue mich, lieber Jan, dass wir dich inspirieren. Und wenn man, du kannst es ja mal ausrechnen, wenn wir, Janosch und ich, weiterhin unsere Werksferien einlegen im Sommer und um Weihnachten und ihr immer 52 Wochen im Jahr durchproduziert, werdet ihr uns auch irgendwann überholen.
Ja, da auf den Tag freue ich mich, da klatsche ich Beifall und für uns, weil wir uns eben auch mal eine Auszeit gönnen, aber das hatten wir ja schon das Thema, das gönnen wir uns. Aber vielen Dank und beim Rudern finde ich es perfekt. Ich schätze mir, hört uns halt in halber Geschwindigkeit, damit die Ruderschläge nicht zu hektisch werden. Das ist zumindest mal in meiner Fantasie so.
Genau.
Schön. Ja, was haben wir noch? Wir haben bei Instagram so einen gemeinsames Hobby oder folgen einem Kanal seit einiger Zeit, seitdem du wieder endlich wieder zurück bei Instagram bist. Stefan, du hast ja lange so getan, als wäre das dieses neumodische Zeug nichts für dich, aber jetzt, wo einfach ja Instagram auch was für Menschen ist, die
sag's ruhig.
Ich will so sagen, für die TikTok einfach neumodisches Zeug ist.
Genau.
Ist ja gut, dass du wieder da bist. Und es gibt da einige fleißige Menschen. Unter anderem jemand, Felipe Munoz. Was kannst du mir zu diesem Herrn sagen?
Ich würde sagen Munoz. Der Mann ist
Munoz, noch besser. Ja, Felipe Munoz.
Der Mann ist Kolumbianer und sein Instagram-Account heißt Car Industry Analysis, also Autoindustrie-Analyse. Und er ist, glaube ich, einfach nur so ein Nerd. Also er ist jetzt, glaube ich, gar nicht beschäftigt in der Autoindustrie. Und er sammelt da Statistiken zusammen mit richtig hohem Rechercheaufwand und präsentiert die auch richtig gut. Und man kann das, wenn man eben sowas Neumodisches wie Instagram nicht verfolgen möchte, kann man auch auf seine Website gehen. die witzigerweise fiatgroupworld.com heißt, auch wenn er gar nicht bei Fiat arbeitet. Er ist aber großer Fan der Marke Fiat. Und das Aktuellste, was er drauf hat, ist hochinteressant, wie viel Geld die Autofirmen verdient haben mit ihren Autos im letzten Jahr. Und Halleluja, da ist also bei einigen echt viel Geschäft zu machen. Und bei manchen kann man sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und
interessant, ja. Das, fangen wir oben oder unten an?
Ja, wir fangen mal oben an, weil es ist einfach spektakulär. Ja. Ich habe immer gedacht,
in unserer Preisklasse.
Ja. Ich habe immer gedacht, Porsche sei der Autohersteller mit der größten Umsatzrendite. Aber da ist noch einer doch drüber, und zwar deutlich.
Ja, halt einer von seiner Fiat Group World, zumindest gibt's da gewisse Verbindungen. Ferrari zieht noch mehr Geld aus den Taschen seiner Kunden.
Ja, und zwar von jedem Euro, den Kunden für einen Ferrari ausgeben, bleiben 27 Cent als Gewinn übrig. Jetzt geht aus diesen Zahlen nicht hervor, ob vor oder hinten nach Steuern. Ich nehme an, vor Steuern.
Ist egal.
Weil das, ja. Aber selbst das ist eine großartige Leistung. Bei Porsche sind es nur in Anführungszeichen 18 Cent pro Euro. Aber da so ein Ferrari ja auch im Schnitt viel teurer ist als ein Porsche, bleiben also, er hat das auch in Zahlen, also in Euro umgerechnet, da bleiben bei jedem verkauften Ferrari im Durchschnitt 117.927 Euro als Gewinn übrig. Und das ist schon wirklich stattlich. Das spricht natürlich auch Markenlogo und so weiter hin oder her. Das spricht natürlich für die Strahlkraft der Marke. Die Leute, die sich ein Ferrari leisten können, die leiden nicht darunter, dass die Dinger so teuer sind. Die freuen sich, dass sie das Geld ausgeben dürfen. Man kann das nicht anders sagen.
Ja, aber ich meine, es gibt ja auch Schwaben, die irgendwie Ferrari oder Porsche fahren. Und es tut schon weh zu wissen, dass du halt, also, ne, dass da so eine Marge drin ist, weil in welcher anderen Branche gibt's sowas? Natürlich kann man sagen, genau bei denen, in der Branche, in der die Kunden unterwegs sind, in der ganzen Luxusartikelbranche, ist natürlich die Gewinnmarge ähnlich hoch oder vielleicht sogar noch viel höher als bei Luxusautos. Interessant finde ich tatsächlich, dass Stellantis, über die wir gerade eben gesprochen haben, schon direkt nach Ferrari, Porsche und der BMW Group auf dem vierten Rang gelandet ist. Das ist doch wirklich respektabel und wird wahrscheinlich den Stellantis-Chef extrem glücklich machen. Ja, ja, man einfach so viel gespart, dass halt so viel Gewinn übrig bleibt.
Genau, man kann ja den Gewinn machen durch extremes Sparen oder eben auch durch extrem hohes Image und Begehrlichkeit. Und das, was sich die Menschen, die einen Ferrari kaufen, was sie sich damit erkaufen, dass sie richtig viel Geld quasi in die Taschen der Aktionäre oder der Eigentümer, wer auch immer, wem auch immer, also irgendjemand besitzt das, ja, schicken oder schaufeln. Sie erkaufen sich damit natürlich die Exklusivität. Also die bezahlen eben auch dafür, dass du einen Ferrari eben tatsächlich nicht an jeder Ecke siehst. Und Ferrari muss auch nicht auf Teufel komm raus Stückzahlen machen. Wenn mehr Leute ein Ferrari haben wollen, wie jetzt ja wahrscheinlich ist, weil die ja auch mit einem SUV um die Ecke gekommen sind, dann machen die das schon irgendwie möglich. Aber die müssen, Stellantis muss ja Autos für die Marge, die sie machen, müssen die ja Autos raushauen ohne Ende. Das hat der Munoz ja auch zusammengerechnet, ja. Wie viel Autos musst du eigentlich bauen oder selber verkaufen, um denselben Gewinn zu machen wie Ferrari mit einem? Und du musst zum Beispiel 5 Porsche verkaufen, um denselben durchschnittlichen Gewinn zu machen wie mit einem Ferrari. Und Stellantis muss 33 Autos verkaufen, um den Gewinn zu machen. Aber das geht ja noch schlimmer. Die VW-Gruppe 48. Und das Traurige an diesen VW-Umsatzrenditenzahlen ist, dass da immer so ein Sternchen dabei steht, Porsche included. Also die Marke VW und die Marke Audi und die Marke Seat und Cupra und was da alles noch so kreucht und fleucht, das ist überhaupt nicht so, immer noch nicht so, wie sich der Konzern das vorstellt. Und wenn sie Porsche nicht hätten, dann sähe das ganz, ganz düster aus. Ja? Und die leben eben auch nur über diese riesen Stückzahlen, die sie machen. Aber wie wir ja schon häufiger besprochen haben, jetzt in dieser Umbruchphase, Transformation zur Elektromobilität, ist Volkswagen eben nicht mehr so unangefochten weit oben. Ich las neulich eine andere Statistik. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, in der Winterkornzeit, da war es ja immer wichtig, der ganze Konzern kommt über 10 Millionen Autos pro Jahr auf der Welt verkauft, damit man Toyota und auch GM hinter sich lässt. Das war immer so dieser Dreikampf, Volkswagen, Toyota, GM. Und Volkswagen und GM hatte halt immer eine ganze Reihe von Marken, Volkswagen die meisten, GM hatte irgendwie 3 oder 4 oder so und Toyota steht ja quasi alleine da. Und heute ist es so, dass Volkswagen immer noch die Nummer 2 ist als Marke. Toyota macht aber ganz alleine unter seinem Label 9 Millionen Autos oder mehr als 9 und Volkswagen oder VW macht halt irgendwas mit 5. Das ist schon ein Unterschied, ne? Wenn du jetzt Audi und alles da rausrechnest. Also insofern, du kannst entweder ganz viel mit geringem Gewinn verkaufen, dann musst du aber auch ganz viel machen. Oder du kannst ganz wenig machen und machst die Sachen so gut, dass die Kunden eben glücklich sind, dafür einen hohen Aufpreis zu bezahlen.
Genau, ich meine, sichtbar wird das Ganze ja bei Mercedes, kann man sagen, bei der Umstellung der Strategie jetzt in den letzten Jahren und in den kommenden Jahren, die also auf die Masse einfach verzichten wollen und halt lieber wenige völlig überteuerte oder sehr hochpreisig etablierte, sagen wir mal, AMG SL 63 S E-Performance verkaufen wollen für über 222.000 Euro, kann man natürlich machen und sich dann dafür halt einfach 10 A-Klassen sparen. So, das geht schon. Aber ob das halt dann auch nachhaltig ist im Sinne von, ja, wie schnell ist der Luxusmarkt gesättigt und wie häufig kann ich eben so ein Auto verkaufen oder brauche ich eben doch auch so ein paar Autos, wo die Stückzahl halt ein bisschen höher ist als jetzt im Manufakturniveau-Bereich. Ja, super spannend. Und die Website, also wirklich für jeden nochmal zu empfehlen, Car Industry Analysis, bringt ja wirklich, oder der Instagram-Kanal bringt ja wirklich fast täglich, zumindest mal ein-, zweimal pro Woche, richtig schöne Fakten, die ich mir immer sehr, sehr gerne anschaue, auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Und wir wollen unsere Hörer auch mal bitten, ich sag mir jetzt mal gar nicht, worum es geht, aber schickt uns doch auf unseren Instagram-Account Nachrichten, die müssen nur eine einzige Zahl enthalten, nämlich eine zwischen 1 und 300. Und die Zahlen nehmen wir uns dann und daraus werden wir die nächste Folge gestalten mit Hilfe einer aktuellen Statistik von Car Industry Analysis. Das wird bestimmt sehr unterhaltsam, kann ich mir vorstellen.
Das klang jetzt ein bisschen so, als würdest du irgendwie die Lottozahlen von 1984 vorlesen. Aber so ähnlich ist es ja auch. Also,
ne, es gibt nichts zu gewinnen bei uns. Das muss ich leider vorausschicken.
Ja, mal schauen. Also es gibt nur Überraschungsgewinne, die wenn ich Lust habe, verschicke ich wieder was. Ich glaube, ich habe tatsächlich einmal was verlost und ist auch wirklich weggeschickt. Vielleicht kann sich der Hörer oder die Hörer nochmal melden. Ich erinnere mich, dass ich einmal an irgendeine Adresse irgendwas geschickt habe. Ja. Also vielleicht waren es unsere kleinen Bierdeckel-Flyerchen oder es war irgendwas Kultiges. Ich meine, ich kann natürlich eines Tages nochmal in mein Bestechungsgeschenke-Zimmer gehen und dann nochmal die besten Sachen rausholen, aber so weit bin ich noch nicht. Ja. Ich warte noch, bis der Wert noch mehr steigt von den ganzen Trussali-Taschen von Audi.
Ich würde dieses Statistikthema jetzt ganz kalt abschließen mit dem Verlierer der Statistik. Das ist Aston Martin. Die stehen, also er hat natürlich nicht jede Firma hier drin, aber er hat einen Platz 25. Aston Martin verdient kein Geld pro verkauftem Auto, sondern setzt 19.358 Euro dazu. Dazu muss man allerdings wissen, dass die Firma Aston Martin ja mittlerweile im Besitz von Lawrence Stroll ist, diesem kanadischen Milliardär, der ja schon lange versucht, mit seinem Sohn Lance Formel 1 Weltmeister zu werden und auch das Aston Martin Formel 1 Team besitzt. Und ich glaube, er hat den Autohersteller gleich mit übernommen. Und ich glaube, er kann nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Und nun hat er vielleicht das operative Geschäft mit den normalen Sportwagen ein bisschen vernachlässigt. Jedenfalls ist Aston Martin zwar immer noch eine wohlklingende Luxusmarke, aber die vergraben ihr Geld jetzt gerade. Oder die haben eben nichts, was sie vergraben können. Die versenken ihr Geld. Mal sehen, wie lange das noch gut geht. Aber der Mann soll ja nicht nur Milliardär sein, so wie jetzt Taylor Swift. Die ist ja Milliardärin jetzt gerade geworden. Sondern mehr.
Was du alles weißt, Stefan.
Ja, ja, ich höre ja Nachrichten und lese ja Zeitungen und so. Aber und ich habe auch das halbe Konzert mir angeguckt von Taylor Swift, also auf Video. Aber da es 3,5 Stunden geht, habe ich dann auch irgendwann abgeschaltet. Aber ich glaube, der Stroll hat mehrere Milliarden zu Hause. Also insofern ist da noch ein bisschen Luft drin.
Gut. Ich habe gerade mal geschaut, inzwischen steht es 2-2 bei Arsenal gegen Bayern. 90. Minute, also wir sind wirklich jetzt in der heißen Phase. Entweder wir hören jetzt auf und ich gucke mir noch die letzte Zeit an, oder du hast jetzt noch so ein fesselndes Thema, dass ich sage, komm, Bayern ist mir eigentlich sowieso egal. Also erzähl mir noch irgendwas Spannendes aus der Welt des Automobils.
Nee, ich glaube, ich kann da nichts mehr zu sagen und jetzt will ich die letzten Minuten auch nochmal gucken. Obwohl, ist ja noch ein Rückspiel.
Ist nur ein Rückspiel, vielleicht passiert noch was. Ja. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder und viel Spaß beim Nachrichten schicken. Wie gesagt, zwischen 1 und 300 bitte.
Genau. Danke, bis dann.
Bis dann, ciao, ciao. Ciao.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.